Herbst. Jahr der Milchprodukte aus dem Herzen Amerikas. Drogensüchtige, die kriminell werden müssen, um ihre Abhängigkeit zu finanzieren, neigen selten zu Gewaltverbrechen. Gewalt erfordert geballte Energie und die meisten Drogensüchtigen möchten ihre Energie nicht für die Beschaffungskriminalität aufwenden, sondern für das, was sie sich dank ihrer Beschaffungskriminalität leisten können. Drogensüchtige sind daher oft Einbrecher. Ein Haus, in das eingebrochen worden ist, vermittelt unter anderem deshalb ein Gefühl der Schändung und Unreinheit, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit Drogensüchtige dort waren. Don Gately war 27, Tar.
Blättenabhängig, am liebsten mochte er Demerol und Talvin.
Anmerkung 12, Meperidin und Pentazocin, beziehungsweise schmerzstillende Analgetika der Einstufungen K2 und K4.
Anmerkung A. Seit der Ratifizierung des kontinentalen Betäubungsmittelgesetzes im Jahr des Tags Hämorrhoidentuchs werden Analgetika, Antipyretika, Anxiolytika von der ONANDEA in Drogenklassen der Kategorien 2 bis 6 eingestuft, wobei K2, zum Beispiel Dilaudid und Demerol, bezüglich Sucht- und Missbrauchsgefahr die schlimmsten Drogen umfasst und K6 Mittel, die ungefähr so stark sind wie Morms Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn. Beides von den lieben Leuten drüben bei Sanofi Winthrop Farm Labs Inc.
Talvin und ein mehr oder weniger professioneller Einbrecher. Und er war selbst unrein und geschändet. Wenn er jedoch einbrach, war er ein begabter Einbrecher. Obgleich von der Statur eines Dinosaurierwelpen mit einem riesigen, fast vollkommen quadratischen Schädel, den er sich zur Freude betrunkener Freunde in Fahrstuhltüren einklemmen ließ. Am Zenit seines beruflichen Könnens war er geschickt, raffiniert, geräuschlos, flink, hatte Geschmack und ein Fluchtauto parat und er begegnete seiner Existenzgrundlage mit wilder Fröhlichkeit. Als aktiver Drogensüchtiger zeichnete sich Gatterley durch seinen wilden und fröhlichen Elan aus. Er hielt die ans Quadrat angeflanschten Ohren steif, lächelte breit, doch weder fügte noch versagte er sich einem Menschen. Er ließ sich nicht auf die Stulle furzen und war ein fröhlicher, aber unerbittlicher Anhänger der Rache ist Blutwurst-Schule. Einmal hatte er beispielsweise 3 wirklich unangenehme Monate im Untersuchungsgefängnis von Revere verbracht. Bloß weil ein unbarmherziger stellvertretender Bezirksstaatsanwalt vom North Shore einen zufälligen Verdacht gegen ihn gehegt hatte. Schließlich war er nach 92 Tagen entlassen worden, weil sein Pflichtverteidiger auf zügige Verhandlung plädiert und eine Abweisung der Klage hatte erwirken können. Gatterley und ein bewährter Partner.
Anmerkung 13. Obwohl er auf dem Beweisfoto maskiert war und von Gately nie verraten oder identifiziert wurde, darf davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um Trent Quo Vadis Kite handelte, Gatelys alten und einst talentierten Freund aus seiner Kindheit in Beverly, Massachusetts.
Statteten daraufhin dem Haus des stellvertretenden Bezirksstaatsanwalts, dessen Eifer und Haftbefehl ihm die üble Spontanentgiftung auf dem Boden seiner kleinen U-Haftzelle eingebracht hatten, einen semiprofessionellen Besuch ab. Da Gatterley auch ein Parteigänger des Rache ist ein Kaltgericht-Diktums war, hatte er geduldig gewartet, bis die Leute von heute Kolumne im Globe erwähnte, der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt und seine Frau nähmen an einem VIP-Wohlfahrtssegelturn draußen vor Marblehead teil. Gatterley und Partner waren noch am selben Abend zum Haus des stellvertretenden Bezirksstaatsanwalts dem exklusiven Wonderland Valley von Revere gefahren, hatten durch Überbrücken des Zählers die Stromversorgung unterbrochen, aber nur den ersten Stromkreis der teuren HBT-Alarmanlage lahmgelegt, sodass der Alarm nach rund 10 Minuten trotzdem losging und den Eindruck erweckte, die Täter hätten die Blockierung der Alarmanlage vermasselt und wären auf halber Strecke verscheucht worden. Als die Ordnungshüter von Revere und Marblehead den stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt und seine Frau später des Nachts nach Hause riefen, stellten diese fest, dass ihnen eine Münzsammlung und zwei alte Schrotflinten abhanden gekommen waren.
Sonst nichts. Eine ganze Reihe weiterer Wertgegenstände war auf dem Boden des von der Diele abgehenden Wohnzimmers aufgehäuft worden, als hätten die Täter vorgehabt, sie aus dem Haus zu schaffen. Ansonsten schien alles unberührt. Der Herr stellvertretende Bundesstaatsanwalt war ein abgestumpfter Profi. Er ging umher, betastete seine Hutkrempe.
Anmerkung 14. Das kleine Markenzeichen des stellvertretenden Bezirksstaatsanwalts bestand darin, jederzeit einen anachronistischen, aber hochwertigen Stetson-Hut Marke Geschäftsmann mit einer Zierfeder im Hutband zu tragen. Und an dem grabbelte und spielte er in angespannten Situationen.
Und rekonstruierte den vermutlichen Tathergang. Alles deutete darauf hin, dass die Täter die vollständige Lahmlegung der Alarmanlage vermasselt und kalte Füße bekommen hatten, als sich bei 300 Volt der zweite Stromkreis der teuren HBT-Alarmanlage schloss und die Sirene losging. Der stellvertretende Bundesstaatsanwalt beschwichtigte seine Frau, das Haus sei weder geschändet noch unrein. Ruhig insistierte er darauf, die Nacht dort zu verbringen. Kein Hotel. Es sei in solchen Fällen sozusagen das Wichtigste, sofort wieder ins richtige emotionale Fahrwasser zurückzukommen. Am nächsten Tag errechnete er den Zeitwert für die Versicherung und meldete die Schrotflinten einem Freund bei der ATF.
Anmerkung 15. Die Bundesbehörde für Alkohol, Tabak und Feuerwaffen, damals unter der vorübergehenden Ägide des Bundesamts für unspezifizierte Aufgaben der Vereinigten Staaten.
Seine Frau beruhigte sich und das Leben ging weiter. Rund einen Monat später flatterte dem stellvertretenden Bundesstaatsanwalt ein Brief in den exquisiten, schmiedeeisernen Briefkasten. Er enthielt eine Standardbroschüre der American Dental Association über die Wichtigkeit täglicher Zahnpflege. Eine Hochglanzbroschüre, wie sie sich wohl in jedem Zahnarztwartezimmer findet. Und zwei hoch aufgelöste Polaroid-Schnappschüsse, einen von Don Gately und einen von seinem Partner. Beide trugen Halloween-Masken mit dem breiten, professionellen Lachen eines Clowns. Beide standen vornübergebeugt und mit herabgelassenen Hosen da. Und jedem ragte der scharf kontrastierende Griff einer Zahnbürste des Ehepaars aus dem Rektum. Don Gately war so vernünftig, sich danach nie wieder das North Shore vorzunehmen. Trotzdem geriet er, stellvertretender Bundesstaatsanwalt mäßig böse, in die Zwickmühle. Es musste Pech, Kismet oder etwas Ähnliches sein. Schuld war eine Erkältung, ein simpler alter Rhinovirus. Und es war nicht einmal Don Gatlys Erkältung, die ihn schließlich innehalten und sein Kismet hinterfragen ließ.
Einbruchs
Verhandlungsmäßig sah die Sache anfangs aus wie Titte auf Tablett. Ein prachtvolles neo-georgianisches Haus. In einem maßlos exklusiven Teil von Brookline stand ein hübsches Stück von einer unbeleuchteten, pseudoländlichen Straße zurückgesetzt, hatte eine popelige Centricor-Alarmanlage, die sich idiotischerweise aus einem separaten 330 Volt AC 90 Hertz Kabel mit eigenem Zähler speiste, lag an keiner
der gängigen Streifenwagenrouten und hatte an der Rückseite eine wenig geschmackvolle, von dichten und dornenlosen Laubgehölzen umsäumte Terrassentür, die dank eines privaten, exklusiven IME-Müllcontainers, der das Halogenflutlicht an der Garage abschirmte, im Dunkeln lag. Mit einem Wort, für einen Drogensüchtigen war es einbruchsmäßig eine echte Demi-Vierge. Don Gately überbrückte den Zähler der Alarmanlage, brach mit einem Partner.
Anmerkung 16. Äußerst unangenehme spätere Entwicklungen im Zusammenhang mit Quebecer Aufständischen und Filmpatronen lassen den Schluss zu, dass es sich auch hierbei um Trent Fovades Kite handelte.
Ein und schlich auf großen Katzenpfoten umher. Dummerweise stellte sich heraus, dass der Hausbesitzer noch daheim war, auch wenn seine beiden Autos und der Rest der Familie fort waren. Der kleine Mann lag im kunstseidenen Pyjama, krank oben im Bett. Eine Wärmflasche auf der Brust, ein halbvolles Glas O-Saft, ein Fläschchen NyQuil.
Anmerkung 17, aber die Sorte ohne Codein. Fast das erste Gately auffallende konkrete Detail nach dem hässlichen Glühbirnenblitzschock, den das Lichtanknipsen im belegten Schlafzimmer auslöste. Nur um Ihnen ein Bild von der Tiefe des Seelenlebens eines Schmerztablettensüchtigen zu geben.
Ein fremdsprachiges Buch, Hefte von International Affairs und Interdependent Affairs, eine Brille mit dicken Gläsern und eine Großpackung Kleenex auf dem Nachttisch und einen leeren, summenden Luftbefeuchter am Fußende des Betts. Dieser kleine Mann war, gelinde gesagt, verblüfft, als er aufwachte und Lichtkegel von Xenon-Taschenlampen über unbeleuchtete Schlafzimmerwände, Kommode und Teak-Chiffonier huschen sah, weil Gately und Partner einen Wandsafe suchten, den überraschenderweise 90% aller Menschen mit Wandsafes hinter Landschaftsgemälden oder Seestücken im Elternschlafzimmer verstecken. Was gewisse tief eingewurzelte häusliche Gewohnheiten anging, glichen sich die Menschen so sehr, dass Gately manchmal das seltsame Gefühl beschlich, er besäße zu viele Privatinformationen, auf die eigentlich niemand ein Anrecht hatte. Der Besitz dieser Fülle an Privatinformationen brachte ihn manchmal mehr in Gewissensnöte als die Tatsache, dass er das Eigentum dieser Menschen mitgehen ließ. Aber jetzt stellte sich bei der stummen Suche nach einem Safe plötzlich heraus, dass der Exklusivhausbesitzer einer scheußlichen Grippe wegen zu Hause ist, während seine Familie mit beiden Autos eine Laubpartie in die kümmerlichen Reste der Berkshires unternommen hat. Benommen und nikulisiert wälzt er sich im Bett herum, gibt ein näselndes Hupen von sich und will wissen, was zum Teufel das soll. Nur fragt er auf Quebec-Französisch, was den rüpelhaften US-amerikanischen Drogenabhängigen in Halloween-Clownsmasken nichts, aber auch gar nichts sagt. Er richtet sich im Bett auf, ein kleiner Hausbesitzer alten Typs mit footballförmigem Schädel, grauem Knebelbart und
Augen, denen man beim Einschalten der hellen Nachttischlampe ansieht, dass sie Korrekturlinsen gewöhnt sind. Gately hätte sich kurzerhand und ohne einen Blick zurück verpissen können. Aber im Lampenschein sieht man tatsächlich ein Seestück schräg über dem Chiffonier hängen. Der Partner riskiert einen kurzen Blick und meldet, der Safe dahinter sei eine Lachnummer, fast mit einem bösen Blick zu knacken. Tablettensüchtige operieren in aller Regel nach einer äußerst rigiden Abfolge von Bedürfnis und Befriedigung. Und momentan befindet sich Gately definitiv an einem Bedürfnispunkt des Zyklus. Verheerenderweise entscheidet er fortzufahren, macht aus einem gewaltlosen Einbruch de facto einen Raubüberfall, der nach gängiger Rechtsprechung Gewalt oder die Androhung von gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben beinhaltet, richtet sich zu seiner ganzen bedrohlichen Größe auf, leuchtet dem kleinen Hausbesitzer mit seiner Taschenlampe in die wässrigen Augen, richtet auf die aus Funk und Fernsehen bekannte bedrohliche Kriminellenweise das Wort an ihn. Ds statt Ths, diverse Apokopen und so weiter. Packt ihn an den Ohren, führt ihn nach unten zu einem Küchenstuhl, bindet Arme und Beine mit Stromkabeln daran fest, die er sauber von Kühlschrank, Dosenöffner und automatischem Café Olé-Bereiter Marke M Café abgeschnitten hat und fesselt ihn gerade noch, Gangrän vermeidend, weil er hofft, dass das Laub in den Berkshires astrein ist und der Typ eine ausgedehnte Solopartie auf diesem Stuhl verbringt. Dann fängt er an, in den Küchenschubladen das Silberbesteck zu suchen. Und zwar das normale Alltagssilber, nicht das gute Silber für Gäste. Das lag in einer Kalbslederschatulle unter säuberlich zusammengefaltetem alten Weihnachtsgeschenkpapier, in einer atemberaubenden Hartholzkommode mit Elfenbein-Intarsien im Wohnzimmer, wo über 90% aller exklusiven Menschen ihr gutes Silber verstecken und von wo es bereits abgestaubt und neben der Diele aufgestapelt worden war.
Anmerkung 18. Auf dem leichter absetzbaren Inhalt des Seestück-Safes, der wiederum auf einem ausgestöpselten, auf dem Kopf geparkten, hypermodernen, original interlaced teleputer Bildschirmensemble der Spitzenklasse in einem Hartholz-Rollschrank mit mehreren Fächern lag. Ähnlich einer dieser Entertainment-Center-Konsolen mit Patronenwechseln und Doppellaufwerk im Fach darunter, hinter Türen mit noblen kleinen Ahornblattgriffen aus Messing und etlichen Fächern, vollgestopft mit exklusiven, nach Kunstfilm aussehenden Patronen, über denen Don Gately's Komplize auf dem Parkett glatt zu sabbern anfing, als er sich vorstellte, was für solche Sore bei einem anspruchsvollen Hehler herauszuholen war, falls sie selten war, Zelluloid transferiert oder von Interlace nicht disseminiert wurde.
Die große Mehrheit aller Hausbesitzer bewahrt ihre Trockentücher nämlich zwei Schubladen unter dem Alltagsbesteck auf und Gott hat keine besseren Hilferufe, Stickknebel erfunden, als ein gutes, altes, ölig riechendes Trockentuch aus Kunstleinen. Der mit Kabeln an den Stuhl gebundene Mann schnallt plötzlich, was Gately sucht, stemmt sich gegen die Fesseln und sagt: Knebeln Sie mich nicht, ich bin furchtbar erkältet, meine Nase ist ein Rotzbackstein. Ich habe nicht die Kraft, durch die Nase zu atmen, um
Gottes Willen, stecken Sie mir keinen Knebel in den Mund. Als Geste seines guten Willens verrät er dem herumstöbernden Gately die Kombination des Seestück-Safes im Schlafzimmer, bloß mit französischen Zahlen, die zusammen mit den der Krippe geschuldeten näselnden Hubmodulationen für Gately nicht einmal nach menschlicher Rede klingen. Er verrät Gately auch, dass sich in einem Kalbslederbeutel, der an einem Nagel hinter einem unauffälligen impressionistischen Landschaftsbild im Wohnzimmer hängt, einige antike Goldmünzen aus dem Quebec vor der britischen Eroberung befinden. Aber egal, was der kanadische Hausbesitzer hervorbringt, es sagt dem armen alten Don Gately, der ein fröhliches Liedchen pfeift und in seiner Clownsmaske bedrohlich auszusehen versucht, nicht mehr als das Kreischen beispielsweise der North Shore Möwen oder der Binnensterlinge. Und siehste, die Handtücher liegen zwei Schubladen unter den Löffeln. Schon kommt Gately durch die Küche wie ein Haiopai der Hölle. Der Mund des Kniebäckers weitet sich oval vor Entsetzen. Und in diesen Mund wandert ein zusammengeballtes, leicht nach Fett riechendes Trockentuch. Und über die Wangen und die Wölbung des vorragenden Leinens kommt hochwertiges Faserpaketband aus der Schublade unter dem stillgelegten Telefon. Warum bloß bewahrt alle Welt wichtige Postversandmaterialien in der Schublade neben dem Küchentelefon auf? Don Gately und Partner vollenden ihr flink und gewaltlos gemeintes Projekt, das Haus in Brookline so leer zu räumen wie eine Wiese nach Wildhamsterbesuch, schließen die Haustür wieder ab und machen sich in Gately's zuverlässigen, doppelt schallgedämpften Geländewagen auf dem unbeleuchteten Weg. Und der gefesselte und keuchende Kanadier im Kunstseidenpyjama, die rechte Hand des wahrscheinlich verrufensten Anti-Onan-Organisators nördlich der großen Konkavität, der Stellvertreter und verlässlich beratende Troubleshooter, der sich selbstlos bereit erklärt hatte, mit seiner Familie in die brutal amerikanische Region von Metroposten zu ziehen, um als Koordinator und allgemeiner Einpeitscher der rund 6 feindseligen und gegeneinander intrigierenden Gruppen Liebecker Separatisten und Ultrarechter als aus Alberta zu agieren, die einzig die fanatische Überzeugung einte, das Geschenk oder die Rückgabe der sogenanntermaßen umstrukturierten großen Konvexität durch die imperialistischen USA an ihren nördlichen Nachbarn und Onan Verbündeten habe,
der kanadischen Souveränität, Ehre und Hygiene einen unzumutbaren Schlag versetzt. Dieser Hausbesetzer, zweifellos ein VIP, obgleich eingestandenermaßen eher ein geheim VIP, genauer und französisch gesagt, wahrscheinlich ein PID.
Anmerkung 19, vermutlich une personne de l'importance terrible.
Dieser so sanftmütig wirkende kanadische Terroristenkoordinator, an seinen Stuhl gefesselt und sorgfältig geknebelt, allein im kalten Küchenneonlicht.
Anmerkung 20. Neonlicht ist in Quebec verboten. Ebenso computerisierte Kundenwerbung am Telefon. Die kleinen Werbekarten, die aus Zeitschriften fallen und beim Aufheben angesehen und in den Müll geworfen werden müssen, sowie der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen unter Berufung auf religiöse Feiertage. Auch dies alles Gründe, warum die Bereitwilligkeit, hierher zu ziehen, selbstlos war.
Rhinoviral infiziert und mit Geschick und Qualitätsmaterialien geknebelt. Dieser Typ, dem der Kampf, ein verstopftes Nasenloch teilweise freizubekommen, im Zwischenrippenraum interkostale Ligamente zerrissen hatte, musste schnell feststellen, dass auch dieser nadelstichdünne Luftweg vom unablässigen lavagleichen Schleimfluss wieder blockiert wurde. Musste weitere Ligamente zerreißen, um sich das andere Nasenloch zu erschließen, und so fort. Nach stundenlangem Ringen mit Flammen in der Brust und Blut auf Lippen und weißem Trockentuch vom verzweifelten Bemühen, das Tuch mit der Zunge am Klebeband, allerdings Qualitätsklebeband, vorbeizudrücken, voll überschwänglicher Hoffnung, als es an der Tür klingelte, und am Boden zerstört, als die Person an der Tür, eine junge, kaugummi-kauende Frau mit Klemmbrett, die als Treueprämie für mindestens 6-monatige Mitgliedschaft in einer Bostoner Kette UV-freier Bräunungsstudios Werbekupons für Happy Holidays-Rabatte anbot, in ihrem Parker nur die Schultern zuckte, auf dem Klemmbrett etwas abhackte und vergnügt die lange Auffahrt zur pseudoländlichen Straße wieder hinabging. Nach einer so verbrachten Stunde oder mehr, nach unbeschreiblichen Qualen, ein langsamer Erstickungstod, schleimbedingt oder nicht, ist nicht gerade ein Ausflug zum Montrealer Tulpenfest, an deren Gipfel, dem abklingenden Donner seines Schädelpochens lauschend und dem Schrumpfen seines Gesichtsfeldes zusehend, als sich eine rote Blende einwärts um sein Augenlicht schloss, an deren Gipfel also der Quebecer PIT trotz seiner Pein und Panik nur noch denken konnte, wie wahrhaft dumm und albern es doch war, nach all der Zeit auf diese Weise zu sterben. Ein Gedanke, der durch Tuch und Klebeband bedingt keinen Ausdruck fand in dem reuigen Grinsen, mit dem der beste Mann dem dümmsten Ende begegnet, verblich dieser Guillaume du Plessis bläulich und saß da auf dem Küchenstuhl, 250 Kilometer östlich von tatsächlich sensationellem Herbstlaub, fast 2 Nächte und Tage lang in zunehmend militärischer Haltung, weil die Leichenstarre einsetzte.
Und seine nackten Füße erinnerten infolge der Lividität an violette Brotlaibe. Und als endlich die Ordnungshüter von Brookline herbeigerufen worden waren und ihn von dem kalt beleuchteten Stuhl losbanden, mussten sie ihn in sitzender Haltung hinaustragen, so militärisch comme il faut waren seine Glieder und sein Rückgrat erstarrt. Der arme alte Don Gately, dem die professionelle Methode, die Stromzufuhr per Überbrückung des Zählers zu unterbrechen, geradezu zum Markenzeichen geworden war, nahm naturgemäß einen Sonderplatz ein im Herzen eines unerbittlichen stellvertretenden Bundesstaatsanwalts mit juristischem Einfluss in den 3 Countys von Boston und darüber hinaus,
eines in letzter Zeit Umstände halber besonders unerbittlichen stellvertretenden Bundesstaatsanwalts, dessen Frau schon zur Benutzung von Zahnseide neuerdings Valium brauchte und der geduldig seine Chance abwartete. Er wartete kaltblütig den rechten Augenblick ab, denn er war ein ebenso geduldiger kalte Blutwurstmann wie Don Gately, der trotz seiner Ablehnung kraftraubender Gewalt bis zum Hals in einer Scheiße steckte, die einem das Leben ganz schön verändern kann.